Einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier im Raum und ganz besonders auch am Telefon oder am Laptop möchte ich ganz herzlich begrüßen, mit uns gemeinsam den Gottesdienst hier zu feiern. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Lothar wird uns die Predigt halten unter dem Thema Ein Gerechter wird gerichtet. Da dürfen wir ganz gespannt sein auf das Wort Ein Gerechter wird gerichtet. Ja, ich möchte uns grüßen mit dem Wochenspruch für diese Woche, steht in Hebräer 3, der Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ja, nicht nur heute sollen wir auf seine Stimme hören, sondern jeden Tag. Und mir ist auch ein Wort wichtig geworden, diese Woche. Das ist ähnlich auch wie dieser Wochenspruch. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aus Johannes 8, Verse 31 und 32. Ja, wir sollen an seinem Wort bleiben, festhalten, jeden Tag, auch in schwierigen Situationen, auch in Situationen, wo es uns vielleicht gut geht, wir happy sind und vielleicht auch mal Gott ein bisschen links liegen lassen. Nein, wir sollen jeden Tag an seinem Wort dranbleiben und darauf hören, was er uns sagt, was er uns auch eingibt, ja, dass wir auch seine Wahrheit erkennen und ja, dass wir dadurch frei sind, frei für uns, frei für andere auch. Dass wir auch auf den anderen sehen, der vielleicht unsere Hilfe braucht, der ja, entweder nicht frei ist oder auch körperliche Hilfe. Ja, das ist schön, dass wir das machen dürfen und darin auch Gottes Wort, auf Gottes Wort hören und gehorchen. Ja, und ich möchte auch noch, ja, wichtig ist für mich, dass wir hier eine frohe Botschaft verkündigen dürfen, eine freimachende, frohe Botschaft. Nicht, dass es heißt, du darfst das nicht und sollst das lassen. Nein, wir sind frei in Gott. Und auf seine frohe Botschaft hören dürfen. Zu den Bekanntmachungen möchte ich einladen, Mittwoch um 19 Uhr zur Bibelstunde. Am Montag morgen ist Brüderratstunde. Einladen möchte ich auch für nächsten Sonntag zum Gottesdienst wieder hier um 10.30 Uhr. Die Teenies, die treffen sich am Häusel oder mit Absprache.
Es sind jetzt Ferien. In den Ferien.
In den Ferien ist nichts. Gut. Die Jungschar und Krabbelkreis sind auch Ferien. Aber danach treffen die sich auch wieder. Und hinweisen möchte ich noch, hinten ist ja unsere Fragebox. Jeden ersten Mittwoch im Monat haben wir ja so eine Fragestunde. Wenn jemand was auf dem Herzen liegt, kann gern seine Frage da einwerfen, anonym. Und ja, der Rainer oder der Lothar, oder wir werden es gemeinsam dann die Fragen beantworten. Ja, soweit zu den Bekanntmachungen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch alle, die ja schon lange nicht mehr da waren, oder auch die neue Familie aus Afghanistan. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Das Lied zum Eingang möchte ich, ist die 631, die Strophen 1 bis 4. Ein neuer Tag beginnt. Für den heutigen Tag steht in Philipper 2, die Verse 5 bis 11. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass er den Namen Jesu, dass in sich dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit die Lesung. Nach dem nächsten Lied sind die Kinder eingeladen zur Kinderstunde und zum Kindergottesdienst. Ja, dass sie da auch kindgerecht ihre frohe Botschaft hören dürfen. Ich möchte noch beten für die Kinder. Herr Vater, hab Dank, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Gottesdienst zu feiern. Und auch die Kinder, dass sie auf dein Wort hören dürfen. In der Sprache, die sie besser verstehen. Und ja, hab auch Dank für die, die das immer wieder vorbereiten, die sich die Zeit nehmen dazu. Ja, schenke es, dass die Kinder frei sind, auf dein Wort zu hören. Und ja, dass sie fröhlich dabei sind. Amen. Das Lied vor der Predigt steht im Gemeinschaftsliederbuch, die 557, die Verse 1 bis 3. Seid fröhlich in der Hoffnung.
Von meiner Seite. Ja, ich habe mich sehr gefreut heute Morgen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es hat sich etwas verändert hier im Raum. Wir haben unser Wort wieder stehen. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Herr Christian, ein ganz herzliches Dankeschön für alles Bemühen damit und für die Arbeit damit. Sehr schön, dass wir ja, dieses Wort, dass die Väter schon, die hier auch den Saal mitgebaut haben und an die Wand geschrieben hatten, damals noch mit Farbe, dass wir dieses Wort wieder haben. Und ich denke, es ist ein sehr schönes und mutmachendes Wort. Ein Wort, das bleibt in Ewigkeit. Wie viele Menschenworte werden vergessen werden, werden Vergangenheit sein, werden nicht mehr, wird sich keiner mehr daran erinnern, was der eine oder andere gesagt hat. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Welch ein Wort. Und dieses Wort darf auch heute ausgehen. Da dürfen wir uns drum scharen, dürfen ein wenig drüber nachdenken. Und ich habe es überschrieben mit: ein Gerechter wird gerichtet. Ja, wie ist das, wenn ein Gerechter gerichtet wird? Ich habe so gedacht für mich, ob ihr schon mal neidisch wart. Neidisch auf jemand, wo ihr gedacht habt, ach, bei dem gelingen alle Dinge. Was der in die Hand nimmt, das funktioniert. Was der anpackt, das wird was. Und ich mühe mich ab und irgendwie kriege ich es nicht so hin. Es wird nicht so gut. Da ist einer, der viel besser singen oder spielen kann. Da ist einer, der schneller rennt oder höher springt im Sport. Einer, der sich so leicht bei der Arbeit tut, der immer gute Noten hat in der Schule, dem das Lernen so leicht fällt. Und ich mühe mich, dass ich eine 3 kriege. Und auch das ist schon eine tolle Leistung für mich. Da freue ich mich schon drüber. Und der hat immer Einsen. Um solch einen soll es eigentlich heute gehen. Einem, dem scheinbar das ganze Leben gelingt. Klug, gesegnet, erfolgreich. Um so einen geht's heute Morgen. Und dann macht dieser eine einen entscheidenden Fehler. Er tappt in die Falle und wird zum Gesetzesübertreter. Er, an dem man nichts Fehlerhaftes finden konnte, der so treu im Dienst war, wird zum Schuldigen. Er kannte die Verordnung des Königs und hält sich nicht daran, so ein kluger Mann und so eine große Dummheit, meint man menschlich gesprochen. Wenn er wenigstens in der Verborgenheit der Nacht schuldig geworden wäre, nicht am helllichten Tag, nicht bei offenem Fenster, nicht dreimal am Tag das Königsgebot überschritten hätte. Welch ein Mann. Die ersten bei den Klingels schon, die sagen: Daniel, Daniel. Ja, Daniel, Hildegard, du hast das schon auf dem Schirm. Daniel. Und ich möchte heute Stück um Stück mit euch durch Daniel 6 gehen. Eine Geschichte, die man vielleicht oben bei den Kindern genauso nehmen könnte, um deutlich zu machen, wie dieser lebendige Gott handelt. Und wir wollen uns trotzdem um diesen so bekannten Text, um diese so bekannte Geschichte ein wenig tiefer beschäftigen, weil ich glaube, dass wir nie auslernen, nie. Auch wenn wir heute weggehen nach Daniel 6, könnt ihr nicht sagen, so Daniel 6 ist jetzt erledigt, das habe ich jetzt durch. Nein, Gott kann immer wieder zu uns reden, auch durch die Texte, die uns vielleicht sehr vertraut sind. Das erste ist: die Falle wird gelegt in Eile. Ich lese ab dem ersten Vers, werde aber dann vom 5. bis 10. Vers dieses Geschehen mit euch ein wenig durchgehen. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Also wir befinden uns in einer Zeit, dieser König, dieser Mederkönig hat geherrscht von 569 bis 536 vor Christus. Wir wissen die eigentliche Wegführung durch Nebukadnezar aus Jerusalem, wo Daniel ja auch zu Hause war, geschieht erst 586. Aber es gibt Wegführungen davor. Und wenn man ins Danielbuch schaut, dann findet man diese erste kleine Wegführung im Jahr 605 vor Christus, im dritten Jahr der Regierung Joachims. Also, wir können uns Daniel vorstellen im Alter, so im mittleren 30er Jahr. Da steht er jetzt drin, diesem Geschehen. Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen, also Statthalter, einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten. Und über sie 3 Minister zu setzen, von denen Daniel einer war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Ich weiß nicht, ob es genauso war, aber ich könnte mir es gut vorstellen, das waren Zahlenmenschen, 120 Satrapen, 3 Minister, wahrscheinlich jeder Minister über 40 Satrapen gesetzt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Also ein kluger Mann, ein von Gott gesegneter Mann und wir wissen auch ein Mann, der Gott nachfolgte von ganzem Herzen. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Das ist der Auftakt in diesem sechsten Kapitel. Und da merken wir etwas, was wir später im 14. Vers, wo sie dann zu dem König kommen und diesen Daniel überführen, sagen, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda. Spürt ihr das? Ein Ausländer. Ein Ausländer soll dieses hohe Amt begleiten, soll ganz oben ankommen, direkt unter dem König, über alle anderen gesetzt. Das passt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wir, dieses stolze Volk der Medo-Perser, sollen einen Judäer über uns haben. Das passt nicht. Das ist der Anlass letztlich, warum sie suchen, wie sie diesen Daniel zur Seite bringen. Jetzt ab Vers 5 bis 10. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Ein gerechter Mann, menschlich gesprochen. Da sagten diese drei Männer, diese Minister und Satrapen, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden. Wir werden nichts finden. Wir können suchen, so lange wir wollen. Wir werden nichts finden. Es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden können. Hört genau hin. Da steht nicht, dass wir im Gesetz unseres Königs oder dass wir im Gesetz der Medo-Perser. Es steht im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden können. Seltsam, dieser Satz. Als ihnen das klar wird, dass das die einzige Chance ist, diesen Daniel zu bekommen, nämlich indem sie ihn an dieser Ecke erwischen, da heißt es, in der Elberfelder übersetzt, daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so, König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, sie wurden sich einig. Interessant, wie sich manchmal Menschen einig werden, wenn es gegen andere geht. Interessant. Sie wurden sich einig. Sie haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Wenn ihr mitlesen wollt, Daniel 6. Die Falle wird gelegt, in Eile habe ich es bei mir noch dazu geschrieben. Eine Falle zu legen ist ja gar nicht so einfach. Sie muss gut getan sein. Man darf es nicht gleich merken, sonst fällt ja keiner drauf rein. Man muss schon mit Verstand das alles so machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Mausefalle bedient hat. Vielleicht hattet ihr mal das Vergnügen, weil so ein kleines graues Wesen in eurer Küche Raum genommen hat oder sonst wo, wo ihr es nicht haben wolltet. Also, da erlebt man das. Der Speck ist weg und die Maus ist noch da. Ja, das gibt's. Das muss man ganz genau alles machen. Der Norbert geht auf Jagd. Da kann er nicht mit lautem Hurra auf dem Hochsitz sitzen und hoffen, dass das Wild kommt. Da muss er ruhig sein, leise sein. Er muss warten können auf den richtigen Moment. Hier aber wird einem treuen Mann Gottes eine Falle gestellt und wir dürfen davon ausgehen, dass Daniel den Plan durchschaute. Daniel hat den Plan durchschaut. Er wusste darum, da bin ich mir ganz sicher. Er ist nicht blind hineingetappt, aber seine Treue zu dem lebendigen Gott hält ihn in der Beziehung des Gesprächs mit Gott. Und das ist Gebet. Das ist Gebet. Wir haben das eben so gesungen. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich, ja, ich freue mich. Wie beginnt euer Tag? Bei Daniel hat er begonnen mit Gebet. Er ging in keinen seiner Tage ohne Gebet. Wie beginnt euer Tag? Überfallen euch die Sorgen, die Lasten, das, was so alles auf euch einbrechen mag heute? Oder habt ihr Zeit, mit Gott zu reden? Wie schlenkert ihr eure Beine aus dem Bett? Was ist euer erster Gedanke? An was denkt ihr zuerst, wenn ihr morgens rausgeht aus euren Federn? Wird mal, lieber alter Bruder, den Rat gegeben, den versuche ich zu beherzigen, meistens gelingt es mir, dass wir jeden Morgen in dieser Freude und Dankbarkeit aufstehen sollten, zu wissen, mir ist meine Schuld vergeben, mein Heiland starb für mich. Ich darf frei leben. Du hast vorhin gesagt, wir dürfen eine frohe Botschaft, eine Botschaft der Freiheit, frei gemacht von meiner Schuld. Welch ein Aufstehen das ist, wenn ich jeden Morgen all meine Schuld in seine Hand wissen darf und wissen darf, es ist gut. Er hat's gut gemacht. Welch ein Morgen. Ich wünsche euch solche morgendlichen Gedanken. Sie finden keinen Grund zur Anklage. Sie finden nichts bei ihm. Sie können ihn nicht überführen. Ich finde das sehr interessant, weil es einen starken Bezug hat ins Neue Testament zu Jesus. Ich lese drei Stellen aus Lukas 23. 23, 13. Als aber Pilatus, die hohen Priester und die Obersten, die wurden sich übrigens auch einig, so wie die Satrapen und die Minister, und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Keine Schuld gefunden. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, nichts todeswürdig ist es an ihm getan. Nichts, sie finden nichts. Vers 22, er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Das ist der erste starke Bezug der Daniel-Geschichte zu Jesus Christus hin. Nichts todeswürdig, keine Schuld. Eigentlich sauber, der Daniel. Man muss also etwas an ihm finden, um an diesen Mann heranzukommen. Etwas im Gesetz seines Gottes. Wisst ihr, wenn Jesus gefragt wird, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ihr sagt es, dann haben sie den Grund. Und hier, auch hier ist es so, sie suchen etwas im Gesetz seines Gottes. Interessanterweise sind die Feinde so klug zu sehen, dass dieser Mann Gottes seinem Gott nicht untreu werden wird. Das erkennen sie. Diesen Schritt wird er nicht gehen. Nachdem also nichts gefunden wurde in seinen Amtsgeschäften, wo er gegen den weltlichen König gehandelt hat, sucht man ein Vergehen, um etwas zu konstruieren, um die Bindung zu dem göttlichen König zu brechen. Sie haben eine Idee und mit dieser Idee stürzen sie in Eile zum König Darius. Man hat fast den Eindruck, sie haben die Sorge, Daniel würde davonlaufen wie ein fliehendes Tier. Die List der Feinde ist, einen Menschen, nämlich hier Darius, zu was zu machen? Zu Gott. Darius, lebe ewig. Dein Gesetz ist unverbrüchlich, unauflöslich, unfehlbar. Was du sprichst, kann nie wieder zurückgenommen werden. Darius, du, unser Herr und Gott. Darius. Die List der Feinde ist, einen Menschen zu Gott zu machen. Nur an einen dürfen Bitten gerichtet werden. Und das Gebot soll unantastbar, unaufhebbar sein, wie alle Menschen, auch wir. Wir sind davon nicht frei, ist Darius voller Stolz. Es adelt ihn, es ehrt ihn, es gefällt ihm. Das ist ein Vorschlag nach seinem Geschmack. Da ist er mal an der richtigen Stelle. Er allein. In uns allen, in all unseren natürlichen Herzen, schlummert dieses Wesen. Zu meinen, wir wären's. Wir wären's. Darius ist voller Stolz. Der Vorschlag schmeichelt ihm und hebt ihn über alle anderen empor. Die Falle wird gespannt. Bei der Mausefalle, ich Mist, hätte eine mitnehmen sollen. Ich hätte sie jetzt einlegen können. Jetzt ist er gespannt, die Falle. Wie erinnert dies an die Versuchung Jesu aus Lukas 4, wo der Satan sagt, alle Reiche dieser Welt, ich gebe dir alle Macht. Und Jesus sagt, eine feine Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Erinnert euch das an jemand? Daniel. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Daniel lebt im Licht, mein zweiter Punkt, oder in Treue, die Verse 11 bis 14. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Also er hat es gewusst. Als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, also es ging nicht an ihm vorbei, es ist nicht so, dass er es nicht mitbekommen hat, hat es mitbekommen, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Welch eine Frage. Sie hatten es ja eingefädelt. Martin, hast du nicht eingeladen für den Teenkreis? Ja, das macht der Martin ja immer. Martin ist derjenige. Sie wussten genau, was sie fragten. Sie wussten auch genau die Antwort. Es ging ihnen nicht, diese Frage beantwortet zu bekommen, sondern anzubringen. Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, also ein Ausländer, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast anfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Dreimal am Tag. Daniel ist nicht blind, nicht uninformiert, auch nicht dumm. Daniel ist treu. Daniel ist treu, gebunden an seinen Gott. Dreimal am Tag, am offenen Fenster, richtet er seine Bitte an den Gott Israels, sein Flehen, sein Rufen, sein Danken, sein ganzes Leben breitet er sicher immer wieder vor ihm aus. Kierkegaard sagt einmal sehr schön, Ewigkeit, das bedeutet ewig, ewig mit Gott reden können. Wir werden alles mit ihm austauschen können. Ich finde es eine sehr interessante Geschichte auch, die habe ich sicher ja auch mal erzählt, aber sie hat etwas Humorisches und doch etwas Ernstes. Es ist ein junger Mann, der bei Busch in der Jugendarbeit ist. Und dann sagt er so auf der Baustelle, ja, wir werden alle mal vor Gott erscheinen müssen. Und er wird uns mal über unser Leben fragen. Und dann sagen die naja, da hätte dieser Gott ja viel zu tun, wenn er aus allen Zeiten, alle Menschen, diese Milliarden von Menschen mal jeden im Einzelgespräch durchgehen wollte. Da hätte er ja viel zu tun. Da sagt der junge Mann ganz schlicht, naja, liegt ja sonst auch nichts mehr an. Naja, liegt ja sonst auch nichts mehr an. Gott hat die Zeit. Die Ewigkeit ohne Zeit. Herrlich zu sehen, wie unbeeindruckt Daniel bleibt. Er hätte sein Gebet in der Nacht verrichten können, in der Verborgenheit, wenigstens für diese 30 Tage. Er hätte wenigstens mal die Fenster zulassen können in dieser Zeit. Zumindest das. Hätte ja hinterm Fenster und die Tür zu und ein bisschen leise, mal 30 Tage lang. Er hätte vielleicht sogar mal 30 Tage verzichten können. Ein Monat, der geht doch um. Daniel konnte es nicht einen Tag. Daniel konnte es nicht einen Tag. Er musste mit seinem Gott reden. Und er musste in dieser Weise mit ihm reden. Nicht heimlich, nicht verborgen, nicht wenn er ein Verbrechen begehen würde, wenn er mit diesem Gott spricht. Durchaus im Wissen, dass es Konsequenzen für ihn haben würde. Daniel kann nicht ohne das Gespräch mit Gott leben. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Geht nicht auch mancher Tag um, wo du nur dein Tischgebet gesprochen hast? Oder hast du diese Verbindung zu dem lebendigen Gott, dass du am Morgen mit ihm redest, am Abend, vielleicht auch im Getriebe deines Tages, mittendrin, dir mal eine stille Minute nimmst, zur Seite trittst, eine Ecke suchst und mit Gott sprichst? Ach, ich wünsche uns das. Hat mal jemand gesagt, wer nicht regelmäßig betet, betet auch nicht unregelmäßig. Da ist was dran. Und das Gebet ist tatsächlich, da bin ich überzeugt, eines der Lebens, der echten Lebenszeichen eines echten Kindes Gottes, dass es nicht ohne Gebet sein kann. Wenn das bei dir so ist, dass du ohne Gebet sein kannst, dann leg's Gott hin, leg's ihm hin und bitte ihn, dass das endet, dass du ins Gespräch mit ihm kommst, ehrlich, offen. Und wieder heißt es hier, nun stürzen die Feinde herbei, Vers 12, wieder scheint sie die Angst zu treiben, den rechten Zeitpunkt zu verpassen. Das stolze Gebot fängt nun wen zuerst? Den König selbst. Den König selbst. Der stolze König zuerst ist gefangen, denn er kann nicht mehr raus. Er kann nicht mehr raus aus dieser Nummer. Er hat ja das Gebot erlassen. Des Menschen Macht kann Daniel nicht retten. Verse 15 bis 17, mein dritter Punkt. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Wenn du diesen freilässt, wird zu Pilatus gerufen, dann bist du nicht der Freund des Kaisers. Das ist interessant. Dann befahl der König, man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Ich kann's nicht, sagt dieser Darius. Das ist interessant. Er ist doch der Ewige, er ist doch dieser Gott, er ist doch der, an dem er alleine Bitten richten kann. Das kann er nicht. Wisst ihr, unser Gott kann retten. Unser Gott kann retten und er will retten. Er kann und will. Darius erkennt nun die Falle und die Fallensteller, doch er selbst ist ein Gefangener, der erste Gefangene seines eigenen Gebotes. Er ist schon Opfer seines eigenen Stolzes, seiner Unfehlbarkeit geworden an dieser Stelle. All sein Nachdenken läuft ins Leere. Es gibt keine Amnestie, keinen Straferlass. Er, Darius, muss sein Gesicht wahren, König bleiben. Welch ein Gegensatz zu unserem Retter, unserem Herrn Jesus Christus. Deswegen habe ich das am Anfang lesen lassen vom Erwin. Welch ein Gegensatz. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Welch ein Gegensatz im Charakter. Wieder finden wir das Wortlein, da stürzten die Männer zum König. Daniel wird in die Löwengrube kommen die ganze Nacht. Diese Nacht war vom Feind als Todesnacht geplant. Diese Nacht war als Todesnacht geplant. Von langer Hand, man wusste, das ist die Konsequenz. Man wusste, da gibt es kein Entrinnen. Da kann dir niemand heraushelfen. Mein vierter Punkt, aber Gott kann retten. Vers 18 bis 24. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Ein Stein. Und der König versiegelte ihn, ein versiegelter Stein. Wie interessant. Mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf, ging schnell zur Löwengrube und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein König, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Mit trauriger Stimme, das heißt, er rechnete nicht mit deiner Antwort. Eigentlich nicht. Da redete Daniel mit dem König. O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, so dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Also ein Stein zur Versiegelung, wie das Grab, wie das Grab. Daniel kann nicht entrinnen. Darius kann sich nicht darüber trösten, kann nicht schlafen. Ihm ist vollkommen klar, dass Daniel das Opfer der Löwen werden muss in dieser Nacht. Auch die Gruft Jesu wird mit dem Stein versiegelt, Matthäus 27, 59 und 60. Wenn Petrus den Widersacher als brüllenden Löwen bezeichnet, so hat der Feind auch an Karfreitag ganz sicher mächtig gebrüllt in dieser Nacht. Die Feinde Daniels haben in dieser Nacht sicher schon einmal eine Vorfeier gehabt, kräftig gefeiert. Früh am Morgen, in der Morgenröte, heißt es, treibt es den schlaflosen Darius zur Todesgrube. Mit trauriger, ängstlicher Stimme ruft er nach dem todgeweihten Daniel. Es bleibt nur eine Hoffnung, die seine Frage trägt. Eine einzige Hoffnung. Der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Knecht des lebendigen Gottes, sagt er. Daniel hatte keine Schuld vor seinem König und hat sich ganz seinem Gott anvertraut. Aber sein König wurde nicht zu seinem Gott, sondern sein Gott blieb sein Gott. Daniel überlebt die Todesnacht ohne irgendeine Verletzung. Wieder finden wir diese Parallelen zu Jesu. Auch Jesus kann vom Feind nicht in der Grube gehalten werden, Jesus wurde verletzt, geschlagen, gefoltert, gemartert. Jesus starb in der Feinde Hand, aber er bleibt nicht in des Todes Hand. Er ist der Auferstandene. Erich Sauer tituliert eines seiner Bücher mit dem herrlichen Titel Der Triumph des Gekreuzigten. Sehr lesenswert. Ein herrlicher Titel. Gott kann retten und nur er. Und er rettet in unmöglicher Situation. In dessen Hand möchte ich sein, wenn es bei mir mal drauf ankommt. Wenn es bei mir mal drauf ankommt, möchte ich in dieses Gottes Hand sein. Und es kommt drauf an, spätestens dann, wenn unser Leben zu Ende geht und wir einmal merken, dass all unser Vermögen endet, so wie alles Darius Vermögen enden musste. Nur noch einer konnte retten, der lebendige Gott. Das Ende der Fallensteller, mein fünfter Punkt, ab Vers 25. Und der König befahl, man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen, Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir geht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Ich glaube, man kann traurig sein über das Ende der Feinde. Und ich glaube, es ist auch recht für uns Christen, dass wir traurig sind drüber. Als Stephanus gesteinigt wird, sagt er nicht, das ist recht, sondern er sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wir Christen sollten keine Häme haben, wenn einer ins Gericht kommt. Die Ankläger werden mitsamt ihren Familien gerichtet. Eine furchtbare Situation. Der Rachen der Löwen wird nicht mehr gehalten. Nun kommt eilig der Tod über die so eiligen, die dreimal stürzen, nun stürzen die Löwen über sie. Die, welche dreimal in Eile da waren, um nichts zu verpassen, werden nun in Eile gefressen. Der Teufel frisst seine eigenen Kinder. Der lebendige Gott aber ist Retter, denn er ist der lebendige Gott, bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich kann nicht zerstört werden. Seine Herrschaft währt bis ans Ende. Das muss jetzt Darius bekennen über diesen Gott. Der doch eigentlich der Ewige sein sollte. Der doch eigentlich die Herrschaft haben sollte. Bekennt die Herrschaft des lebendigen Gottes. Interessant. Hier haben wir das Zentrum der Christusbotschaft angesprochen. Von einem Heidenkönig, ausgerufen in die Heidenvölker. In ein Heidenvolk damals zumindest. Dieser König. Interessant ist, dass in Daniel 7 Daniel dann ein ganz ähnliches Wort spricht. Ab Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Jesus Christus bezeichnet sich im Neuen Testament sehr häufig als der Menschensohn. Das ist auf diese Stelle bezogen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen, Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine Ewigherrschaft, die nicht vergeht, sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Und dazu jetzt als Schlusswort Philipper. Darum, Philipper 2,9, hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kyrios. Amen. Wir wollen uns erheben und beten mit dem lebendigen Gott. Ach, lieber Herr, von Daniel dürfen wir so viel lernen. Staunen über seine Treue, aber auch staunen über deine Treue. Staunen darüber, dass er ohne das Gespräch mit dir nicht leben konnte, aber auch darüber, dass du nicht aufgehört hast, über ihm zu wachen. Wir dürfen darüber staunen, wie weit er hinausschauen durfte, bis zu Christus hin, bis zu dir, dem lebendigen Sohn. Und wir dürfen darüber staunen, dass du ihn durchgetragen hast, sein Leben lang. Herr, so dürfen auch wir wissen, wir dürfen uns an dich halten, mit dir reden, morgens, mittags, abends, an allem Ort, an jeder Stelle. Du hast immer ein offenes Ohr, es ist dir nie zu viel, wenn wir kommen, es ist dir nichts zu klein, nichts zu groß. Du bist ein Gott, mit dem wir im Gespräch sein dürfen. Du hast ein Ohr, du hörst, du handelst, du kannst zurücksprechen durch dein Wort, durch deinen Geist, in unser Leben hinein. Ach Herr, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Keiner dieser Götter, die sie genannt haben, diese Götzen, diese Nichtse, hat die Möglichkeit, auch nur irgendetwas zu handeln. Du aber bist letztlich in der Todesgrube Herr über die Löwen. Du bist auch in unserer Todesgrube Herr über Hölle, Tod und Teufel. Du bist der Sieger, Herr Jesus Christus. Du hast gesiegt am Kreuz von Golgatha. Und wir dürfen unser ganzes Sein in deiner Hand bergen und kindlich sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied 480 im Gemeinschaftsliederbuch, die Strophen 1 bis 5, sei getrost und unverzagt. 480, 1 bis 5.
Ich weiß nicht genau, wie schnell das Lied ist. Wenn ich es zu langsam oder zu schnell spiele, dann versucht mich zu korrigieren.
begeben uns noch unter den Segen Gottes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wir hören noch auf ein Nachspiel und verabschiede mich auch von denen an den Telefonen oder Rechnern zu Hause. Einen gesegneten Sonntag noch.